SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wie gönnen Sie sich was oder feiern? Mit Geburtstag, mit Sekt, den Feierabend mit einem Bierchen und später dann ein gutes Glas Rotwein? Gehört ja dazu. Tun wir ja alle. 1,6 Millionen Menschen in Deutschland allerdings sind abhängig von Alkohol. 6,7 Millionen trinken fast jeden Abend ein Glas. 12,7 Millionen betrinken sich mindestens einmal im Monat. Und zu einer dieser Problemgruppen gehörte lange ganz eindeutig auch unser heutiger Studiogast, die Journalistin Nathalie Stüben. Ihr monatlicher Podcast heißt Ohne Alkohol mit Nathalie. Hallo, Frau Stüben.
Hallo.
Wann haben Sie Ihren ersten Schluck Alkohol getrunken? Wissen Sie das noch? Und wie Sie sich dabei gefühlt haben?
Bah, nee, ich weiß das nicht mehr. Das Einzige, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich von vornherein mehr vertragen habe als meine Freundinnen. Also wenn es denen schon schlecht ging, dachte ich, oh ja, ich finde es jetzt ganz witzig und könnte eigentlich auch noch mehr trinken. Aber wann genau ich mein erstes Glas getrunken habe, weiß ich nicht.
Wie alt werden Sie ungefähr gewesen sein?
13, schätze ich. Also relativ früh. Allerdings kam ich mir sehr, sehr erwachsen vor, damals schon. Ich dachte immer, ich sei weiter. War ich im Kopf vielleicht auch emotional, glaube ich, rückblickend betrachtet, war ich es nicht. Und der Wein hat mir von vornherein geschmeckt, so erinnere ich das. Ich weiß aber auch nicht, ob das stimmt. Ich glaube, dass, weil eigentlich ist die erste Reaktion ja Igittes, ist ja Nervengift, ne? Also ähnlich wie bei einer Zigarette. Keiner macht sich die erste Zigarette an und denkt sich, oh, das ist aber toll, ne? Man gewöhnt sich das ja so an. Und ich glaube, dass ich so denke, dass er mir von Anfang an geschmeckt hat, liegt daran, dass ich damit eben so ein Bild von Stil und Erwachsensein und Kultiviertheit und so verbunden habe. Also dieser Konsum war so dermaßen aufgeladen, dass ich das darauf zurückführe.
Können wir dann gleich noch genauer darauf eingehen, woher dieses Bild und dieses Selbstbild dann in Verbindung mit Alkohol kommt? Vielleicht ganz kurz noch zum Einstieg. Erinnern Sie sich auch an Ihren letzten Schluck Alkohol?
Nein. Daran erinnere ich mich auch nicht. Das war in so einer absoluten Absturznacht und am nächsten Tag hatte ich einen Filmriss, wie so oft in den letzten Jahren, in denen ich Alkohol konsumiert habe.
Ach so, Sie wissen, wann er war, aber Sie erinnern sich nicht dran an den Moment.
Ich erinnere mich an den letzten Morgen, an dem ich verkatert aufgewacht bin, aber ich erinnere mich nicht an den letzten Schluck.
Und was war das für ein Morgen?
Das war ein Sommermorgen vor über 5 Jahren jetzt, im Juli 2016. Und ich bin aufgewacht und hatte neben mir einen nackten Typen. Ich wusste nicht, wie der heißt. Ich wusste, dass ich dem mal eine Abfuhr erteilt hatte. Ich wusste, dass ich den super unattraktiv finde. Und ja, ich war halt super verkatert. Ich hatte absolute Kopfschmerzen, Stechen im Kopf. Ich hatte einen total trockenen Mund und ich hatte so dieses Ziehen in der Magengrubengegend, so in diesem Solarplexusbereich. Und das war alles nichts Besonderes, ne? Ich bin so oft neben irgendwelchen Typen wach geworden. Ich hatte so oft Kopfschmerzen. Ich hatte immer dieses Ziehen, immer. Ich habe das über große Strecken gar nicht mehr bemerkt, weil ich dachte, das gehört halt zum Leben dazu, dass man so ein Ziehen im Magenbereich hat, weil das so normal für mich geworden war. Und irgendwann dachte ich dann, vielleicht kommt das vom Wein. Und an dem Morgen wusste ich, da spielt auch noch eine andere Dimension mit. Das kommt auch, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das kommt auch aus den Tiefen meiner Seele. Das war so der letzte Rest Intuition, der mir gesagt hat, hör auf damit, hör auf damit. Und bevor ich den Typen rausgeschmissen habe, bevor ich mich aufgerafft habe und zur Arbeit geprügelt habe, ich hatte an dem Tag Spätschicht, habe ich dann den Entschluss getroffen, ganz aufzuhören zu trinken. Ich hatte vorher immer mal probiert, normal zu trinken, in Anführungsstrichen, kontrolliert zu trinken. Ich hatte alle möglichen Strategien ausprobiert, um es irgendwie zu schaffen, mal ein Glas zu trinken. Aber auf Dauer hat nichts davon funktioniert. Und ja, an dem Morgen kam dann der Entschluss, ganz aufzuhören.
SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Nathalie Stüben, Journalistin, etwa für den Bayerischen Rundfunk. Seit 2 Jahren hat sie auch einen Podcast und für den outete sie sich als ehemalige Alkoholikerin. Er heißt Ohne Alkohol mit Nathalie. Lassen Sie uns nochmal hinter diesen allerersten Schluck Alkohol zurückgehen, Frau Stüben, um Ihre Geschichte zu verstehen. Mit was für einem Bild von trinkenden Menschen sind Sie denn als Kind aufgewachsen?
In meiner Familie war Alkohol omnipräsent, aber nicht auf diese Art und Weise, wie man sich das so vorstellt. Also Alkohol hatte nichts Ekelhaftes, nichts Brutales. Bei uns war das was wahnsinnig Schönes. Meine Eltern haben abends zum Essen ein schönes Glas Rotwein getrunken aus auf Hochglanz polierten Gläsern. Das waren dann ganz edle Tropfen und das war ein Genuss. Für meine Eltern war und ist Wein ein Genuss. Und es war auch so, wenn wir zum Beispiel was zu feiern hatten, sei es jetzt irgendein toller Auftrag oder mein Abitur oder was auch immer, dann wurde eine Flasche Champagner geöffnet. Also das war etwas, das, ich sag mal, alles so allem etwas Besonderes verliehen hat und alles so ein bisschen in Szene gesetzt hat. Und das gehörte bei uns dazu. Und ich habe auch überhaupt nicht hinterfragt, zu trinken. Also für mich war klar, wenn ich erwachsen werde, dann trinke ich Alkohol. Weil, und das darf man halt nicht vergessen, ich mochte meine Eltern wahnsinnig, also ich mag meine Eltern immer noch gern, aber ich mochte die als Kind wahnsinnig gern und die waren meine Vorbilder. Ich habe gesehen, dass die ein total schönes Leben führen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt zu Hause und ich wollte so sein wie die. Und deswegen war für mich klar, Alkohol ist da auch ein Faktor. Würden Sie denn, andere Dinge natürlich auch, aber Alkohol eben echt auch oder Wein.
Würden Sie Ihre Eltern dann heute auch noch als Genusstrinker bezeichnen? Sie sagten das gerade oder sehen Sie es im Nachhinein kritischer?
Also sagen wir mal so, meine Eltern haben ihren Konsum jetzt echt reduziert. Mein Vater hat letztens mal am Telefon zu mir gesagt, ey, wenn man mit dir so häufiger telefoniert, man hat echt keine Lust mehr zu trinken. Das heißt, also heute würde ich sie echt als Genusstrinker beschreiben. Damals haben sie sicherlich riskant getrunken. Und riskantes Trinken beginnt ja auch schon recht früh. Also für Menschen, die für die Alkohol normal ist, das ist bei Frauen, ist das zum Beispiel ein kleines Glas Sekt, 0,1 Liter, an mehr als 5 Tagen die Woche.
Ein das kleines ist dann schon Glas kritisch. Sekt.
Das ist dann schon riskant. Und ja, das sind halt Mengen, da lagen meine Eltern dann schon drüber. Und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass der Konsum bei denen problematisch war. Aber wenn man es ganz genau nimmt, ja, lagen sie da drüber.
Und wie schnell lagen Sie dann deutlich drüber? Also Sie haben vorhin von Filmriss erzählt, aber da führt der einen Weg hin.
Genau, bei mir führte das dann über dieses Rauschtrinken, ne? Also diese schönen Abende, an denen ich dann ein Glas Wein zum Essen getrunken habe, die wurden dann insgesamt ein bisschen weniger. Stattdessen häuften sich bei mir dann diese Partyabende und diese Totalabstürze. Es kam dann relativ schnell dazu, dass ich, wenn ich einmal angefangen habe, kaum aufhören konnte zu trinken, was ein Zeichen für psychische Abhängigkeit ist, was ich aber nicht wusste. Ich habe mich nur einmal gewundert, warum finde ich kein Ende und alle anderen schon. Und diese Abende haben sich dann mit den Jahren echt gehäuft. Also in meinem Studium zum Beispiel hatte ich ganz, ganz viele davon. Und ich hatte zum Beispiel, ich erinnere mich immer noch an eine Kommilitonin, die immer nach ein paar Gläsern meinte, nee, ich trinke jetzt Wasser, ich mag dann irgendwann nicht mehr. Und ich dachte immer, hä? Wie macht die das? Ich habe das nicht verstanden. Und während meines Studiums fing das dann auch an, dass ich echt Konsequenzen gespürt habe. Und zwar nicht nur ein Filmriss, obwohl ein Filmriss ja auch schon eine krasse Konsequenz ist. Ein Filmriss ist ja jetzt nicht irgendwie lustig, haha, wir haben total gefeiert, sondern das ist ja einfach eine Hirnvergiftung, ne? Aber bei mir ging es dann auch so in die Richtung, dass ich mir meinen Zeh gebrochen habe, dass ich fremdgegangen bin, obwohl ich eigentlich ganz glücklich war mit meinem Freund, dass ich mir irgendwann einen Zahn ausgeschlagen habe, also dann schon richtig krass. Und da habe ich dann angefangen mit, ich mache jetzt mal Pause. Habe ich dann schon irgendwie gespürt, das ist nicht mehr so ganz normal, was da bei mir abgeht. Und ich mache jetzt mal Pause. Und das ist mir auch immer gelungen, ne? Ich habe teilweise Wochen und Monate lang Pause gemacht. Ich habe, als ich meine Magisterarbeit geschrieben habe und meine mündlichen Magisterprüfungen absolviert habe, ungefähr ein Jahr sogar Pause gemacht. Und das war für mich der Beweis, dass ich kein Problem habe. Das war meine Logik. Ah, nee, okay, ich kann es ja lassen, ne? Und dann habe ich wieder angefangen zu trinken und dachte so, und jetzt schaffe ich das, so normal zu trinken, nur dieses eine schöne Glas zum Essen. Aber auf Dauer hat das halt nie funktioniert.
Sie haben in Trier eine Weile studiert, auch an der Münchner Journalistenschule danach. Offenbar ging das alles gut, trotz dieser Alkoholphasen. In Italien waren Sie auch eine Weile. Da würde mich interessieren, war da vom Umfeld her auch der Umgang mit dem Thema anders als in Deutschland?
Ja, also in Italien fängt man schon etwas früher am Tag an zu trinken insgesamt. Aber in Italien ist dieses Rauschtrinken nicht so verbreitet wie zum Beispiel in Deutschland oder auch in Großbritannien. Also die haben so ein bisschen anderes Trinkmuster. Ob das jetzt weniger gefährlich ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Das wird meiner Meinung nach auch allzu sehr verherrlicht.
Und sind Sie im Nachhinein, auch wenn Alkohol einfach allgemein toleriert oder akzeptiert oder gar verherrlicht wird, auf Freunde oder Bekannte auch sauer, dass die Ihnen zugeguckt haben und da nicht irgendwie eingeschritten sind?
Nein, also sauer bin ich da überhaupt nicht.
Oder finden Sie nicht, die hätten anders reagieren müssen?
Ja, die sind ja genauso Teil dieser Gesellschaft und haben genauso gedacht, naja gut, die feiert halt mal hart, aber sonst kriegt sie ja alles hin. Ich kann das total verstehen, dass Leute das nicht erkannt haben, weil dieses Rauschtrinken bei uns halt toleriert wird. Wenn nicht sogar abgefeiert. Also ich hatte auch Freundinnen, die haben gesagt, ey, du bist so frei, du bist so emanzipiert, du lässt es richtig krachen und trotzdem machst du voll Karriere. Mega. Und ja, also heute schüttel ich da auch den Kopf, aber also einen Vorwurf mache ich da keinem. Ich möchte nur mit meiner Arbeit heute erreichen, dass Menschen daraus lernen, was da bei mir schiefgelaufen ist und dass man vielleicht mal so ein genaueren Blick dafür bekommt, wann es schon problematisch wird.
Unser Gast ist die Journalistin Nathalie Stüben, die jahrelang alkoholabhängig war. Seit 2 Jahren spricht sie in ihrem Podcast mit anderen Betroffenen und hat nun auch ein Buch darüber geschrieben. Das heißt Ohne Alkohol, Untertitel Die beste Entscheidung meines Lebens. Zweiter Untertitel Erkenntnisse, die ich gern früher gehabt hätte. Wir sprachen über Ihre Abstürze, Frau Stüben, und dass Sie einfach viel vertragen haben von Anfang an, was auch eine Falle ist. Aber gab es auch irgendwas, was Sie wegtrinken wollten? Also hatten Sie irgendwelche Ängste, irgendwelche Probleme, irgendwelche Mängel, die Sie heute dahinter sehen?
Am Anfang nicht, nein. Und das ist eine der Kernerkenntnisse, die ich dann hatte. Ja, ich hatte hinterher Dinge, die ich wegtrinken wollte. Selbstzweifel, Selbsthass, Unsicherheit, dass dieses Gefühl, total getrieben zu sein und nie Pause machen zu dürfen. Aber diese Gefühle sind durch meinen Alkoholkonsum erst entstanden. Das war für mich ein Augenöffner sondergleichen, dass diese ganzen Probleme, die ich hatte, durch den Alkohol entweder befeuert wurden oder überhaupt erst verursacht.
Das heißt, der Alkohol selbst ist der Grund. Das ist auch in Ihrem Buch so eine zentrale Erkenntnis. Widerspricht ja eigentlich
Widerspricht ja eigentlich dem,
wie man sich dem Thema so psychoanalytisch normalerweise nähert, dass man guckt, was steckt da eigentlich dahinter. Sie sagen, das Problem ist der Alkohol.
Ich sage, es gibt verschiedene Sichtweisen. Die Psychoanalyse begründet das meistens durch ein Trauma, das in der Kindheit liegt, und sagt, im Grunde müsste man dieses Trauma behandeln. Und somit hat sich dann, oder das ist dann der Weg aus der Sucht. Die biomedizinische Sichtweise ist eine andere. Die sagt, Alkohol ist eine Droge, die verändert, wie unser Hirn funktioniert und die in eine Abhängigkeit führen kann. Und wenn man diese Droge weglässt, dann kann man herausfinden aus dieser Abhängigkeit. Also es sind einfach verschiedene Sichtweisen auf ein und dasselbe Thema. Und das ist etwas, das ich mit diesem Buch unbedingt aufarbeiten wollte, dass es gar nicht darum geht, wer hat jetzt Recht oder welche Perspektive hat Recht, sondern dass es darum geht, zu sehen, es gibt verschiedene Ansätze, Sucht zu erklären und sich dann einen herauszusuchen, mit dem man persönlich arbeiten kann. Weil mich hat diese Traumaperspektive oder dieser Traumaansatz in eine Sackgasse geführt, weil ich da nichts gefunden habe.
Gibt es denn objektive Kriterien, ab denen man sagt, dieser Mensch ist Alkoholiker oder Alkoholikerin? Sie sagten vorhin schon, Warnzeichen, wenn man zum Beispiel als Frau mehr als ein kleines Glas an mehr als 5 Abenden die Woche trinkt. Bei Männern sind es dann, glaube ich, 2 Gläser. Aber ab wann benutzt man so einen Begriff wie Alkoholismus?
Ja, da gibt es verschiedene Kriterien. Also in Deutschland diagnostiziert man das mit dem ICD-10. Das ist ein Kriterienkatalog der Weltgesundheitsorganisation. Da gibt es 6 Kriterien. Wenn 3 davon erfüllt sind, dann besteht die Diagnose Abhängigkeit. Und ein paar davon sind zum Beispiel, dass man immer mal wieder ein unfassbares Verlangen hat zu trinken, dieses sogenannte Craving, dass man nicht in der Lage ist, den Konsum zu kontrollieren. wobei sich Kontrolle sowohl darauf bezieht, kann ich kontrollieren, wie viel ich trinke oder auch, ob ich überhaupt trinke. Was noch hinzukommt, sind dann solche Dinge wie, vernachlässige ich andere Interessen zugunsten von Alkohol, und dann eben auch solche Kriterien wie Toleranzentwicklung oder körperliche Entzugserscheinungen, die ich aber zum Beispiel nicht hatte.
Aber es sind schon die fortgeschrittenen Kriterien jetzt. Es ist schon klar, wenn man sich das betrachtet, es geht, wir sprechen hier jetzt nicht nur von Leuten, denen ihr Leben entglitten ist oder denen die Hände zittern oder die schon am Morgen irgendwas Hochprozentiges kippen. Ab wann sollte man sich überprüfen?
Das sage ich jetzt mal so aus meiner Erfahrung heraus. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich abgesichert, aber ich finde, es wird echt schon kritisch, wenn Leute anfangen zu googeln. Alkoholkonsum, was ist noch normal? Alkoholkonsum, Anzeichen, kritischer Konsum oder sowas, ne? Wenn man Dr. Google praktisch befragt oder wenn man von Dr. Google hören will, bei dir ist noch alles in Ordnung. Mhm. Das deutet ja schon darauf hin, dass so eine innere Stimme immer mal sagt, vielleicht ist da irgendwas nicht ganz so in Ordnung. Was auch noch ein ganz guter Indikator ist, ist, wenn man anfängt, Alkohol einzusetzen, um zu verändern, wie man sich fühlt. Also wenn man praktisch anfängt, Alkohol gezielt als Droge einzusetzen, um etwas zu erreichen, also um locker zu sein zum Beispiel oder um abzuschalten, um Schmerz zu lindern, um sich nicht mehr so einsam zu fühlen oder so, dann geht's auch schon in so einen kritischen Bereich. Dann ist es also eindeutig auch kein Genusstrinken mehr oder kein reines Genusstrinken mehr.
Das alles passiert vor diesem Hintergrund, dass es ja grundsätzlich normal ist, Alkohol zu trinken. Die ersten Erfahrungen mit Alkohol und Rausch machen die meisten, wie Sie auch, in der Pubertät. Wir haben gehört, dass der sehr nonchalante Konsum Ihrer Eltern kein so gutes Vorbild war, möglicherweise. Aber man erreicht ja mit Verboten und Mahnungen bei seinen Kindern oft auch nicht viel. Die Peer Group ist wichtiger, es gibt Alkohol überall. Was würden Sie Eltern empfehlen?
Ja, und das ist nämlich echt auch die Krux. Ich habe so oft mit meiner Mutter auch darüber gesprochen und die meinte auch, es hätten wir dir mal sagen sollen, ne, dass du nicht trinken sollst. Du hast dir du hast dir da gar nichts sagen lassen. Und das würde ich auf der Stelle unterschreiben, wenn ich mir jetzt überlege, also wenn ich mich jetzt in mein 14-jähriges Ich zurückversetze und meine Mutter mir sagt, aber trink heute Abend nicht so viel, dann würde ich denken, ja, red du mal, Mama, und mich dann abschießen, ne? Aber also ich habe immer so die Hoffnung bei meinen Kindern, die sind jetzt 1 und 3, dass die sehen, okay, Mama und Papa trinken nicht, beziehungsweise mein Mann trinkt alle 3-4 Monate irgendwie mal was, dass die sehen, okay, im Leben unserer Eltern spielt Alkohol keine Rolle und die sind trotzdem glücklich und cool mit sich und führen einfach ein schönes Leben. Ich hoffe, dass diese Vorbildfunktion auch in die andere Richtung genauso wichtig ist. Aber sie haben recht, das ist ein Problem, ja.
Das wird bestimmt so sein mit dem Vorbild. Ich prophezeie Ihnen aber auch, dass in gar nicht so ferner Zukunft eins Ihrer Kinder fragt, Mama, warst du auch schon mal betrunken? Haben sicher schon mal drüber nachgedacht, was Sie dann sagen.
Dann sage ich ja, viele, viele Male. Und es war nicht schön. Also ich werde da ganz offen und ehrlich mit denen drüber reden. Vielleicht bin ich ja dann auch ein abschreckendes Beispiel. Vielleicht, aber das ist noch meine größte Hoffnung, fruchtet meine Arbeit aber auch so sehr, dass meine Kinder in 15 Jahren denken, boah, Alkohol ist so uncool, dass Leute sich so vergiftet haben jahrzehntelang. Bäh, wir verstehen das nicht.
Aber wie gehen Sie denn mit Ihren positiven Erinnerungen um? Sie haben mit Alkohol doch bestimmt auch gute Zeiten erlebt und so ein bisschen Enthemmung ist ja manchmal vielleicht auch ganz angenehm. Wie sortieren Sie das ein?
Ja, definitiv. Also ich habe schon echt witzige Abende mit Alkohol erlebt, das kann ich nicht anders sagen. Aber für mich steht dieses Leid und diese persönliche Katastrophe, in die er mich geschossen hat, viel stärker im Vordergrund. Und ich verherrliche diese Abende auch nicht mehr. Die waren witzig, aber schlussendlich hätte ich mir rückblickend betrachtet auch gewünscht, dass ich häufiger mal nüchtern gewesen wäre, um wirklich eine Verbindung zu den Leuten zu haben. Weil das ist ja immer so eine Krücke, da ist immer so was Unechtes bei. Ich merke heute, wenn ich mit Freundinnen spreche oder wenn ich neue Bekanntschaften und Freundschaften schließe, dass ich so viel näher an den Menschen dran bin, weil ich halt wirklich ich bin, weil ich wirklich bei mir bin und weil ich auch in der Lage bin, so eine echte Verbindung zu spüren und aufzubauen. Und dieses Gefühl ist so genial und das überwiegt bei weitem jedes schrille Glück, das ich so mit Alkohol verspürt habe.
Galten Sie dann manchen in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis auch als Spaßbremse? Und sei es nur, weil Sie so die wandelnde Erinnerung an das leise Unbehagen sind, das auch die Genusstrinker bisweilen umtreibt?
Nee, ich habe allerdings auch ziemlich coole Freunde, muss ich sagen. Also da hat jetzt noch niemand zu mir irgendwie gesagt, du bist eine Spaßbremse. Also ich hatte jetzt letztens mal, war ich auf dem Geburtstag meines Patenkindes und die Eltern sind halt ganz, ganz alte Freunde von mir, mit denen ich echt auch viele feuchtfröhliche Nächte hinter mir habe. Die trinken auch noch. Und die haben dann schon mal so einen Witz gemacht, so, Gnatti, was ist aus dir geworden? Wenn ich dann irgendwie um 20.30 Uhr sage, so, ich gehe jetzt ins Bett gehen, ne? Aber das ist halt total liebevoll. Also Gott sei Dank bin ich da in einem Umfeld, das da jetzt keine ernst gemeinten bösen Sprüche ablässt, ja, oder so.
Aber da sieht man auch noch, da kommen wir auch noch drauf, diesen Hintergrund, vor dem das alles spielt, nämlich, dass es schon eher komisch ist, nicht zu trinken. Also im gesellschaftlichen Trend liegt man als Abstinenzler noch lange nicht. Sie hören SWR2 Tandem. Zu Gast ist Nathalie Stüben, die unter anderem in ihrem Podcast Ohne Alkohol mit Nathalie die Gefahren des Alkoholkonsums thematisiert. Seit letzter Woche, Frau Stüben, läuft der neue James Bond im Kino. Da trinkt er wieder Wodka Martini und Whisky und Bier und führt vor, dass so der passende Drink zur rechten Gelegenheit einfach cool und männlich und kultiviert rüberkommt. Was denken Sie, wenn Sie sowas sehen?
Schade. Ich denke eigentlich nur noch schade, weil das natürlich diese ganze verzerrte Wahrnehmung anfeuert und befeuert. Also das ist ein Mosaikstein, warum wir Alkohol in unserer Gesellschaft so gnadenlos verherrlichen. Aber ich glaube, es ist echt ein entscheidender, dass Alkohol in sämtlichen Filmen und Serien nach wie vor so die Droge ist, die der Held konsumiert. Bei Zigaretten hat sich das ja mittlerweile geändert. Mal gucken, ob das bei Alkohol auch irgendwann sich ändert. Momentan sehe ich das nicht. Und der Bond ist ein Beispiel dafür, dass das momentan noch nicht der Fall ist.
Wo fällt Ihnen sonst außerhalb von Bond Verharmlosung oder Verherrlichung von Alkohol auf? Und wo stört Sie es am meisten?
Es zieht sich eigentlich durch so, so viele Bereiche unserer Gesellschaft. Und was ich ganz auffällig finde, was ich in meinem Buch auch aufgreife, ist, es zieht sich tatsächlich von rechts nach links und von oben nach unten, ne? Also das können die blöden Sprüche auf irgendwelchen T-Shirts sein, wie, keine Ahnung, Alkohol macht dumm und vergesslich, ist mir egal, kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern oder so, ich habe den Spruch nicht mehr so ganz parat. Oder eben auch dann eher solche wirklich lustigen Wortspiele wie zu Vino sag ich Nino oder so, ne, die dann auf Instagram auftauchen, die dann so mit einem gepflegten manikürten Fingernägeln und einem schönen Weinglas gepostet werden. Das stört mich vor allem, weil das so, ja, mich stört eigentlich, dass den Leuten gar nicht bewusst ist, dass sie da Testimonials sind für eine Industrie, die Milliarden damit verdient, dass Leute problematisch konsumieren. Das ist das, was mir da eigentlich so dran aufstößt. Das wird so als Lifestyle und als Accessoire gefeiert, aber eigentlich ist das kostenlose Werbung für eine Droge, die ziemlich vielen Menschen ziemlich viel zerstört.
Und das gefährdet natürlich auch die, die da wackelig unterwegs sind. Wie ist denn das bei Ihnen? Es gibt ja auch so dieses klassische Beispiel der Schnapspraline, die dann den trockenen Alkoholiker wieder in den Abgrund reißt. Sind Sie weiterhin so gefährdet? Würde Sie jeder Tropfen, der Ihnen unterkommt, ängstigen?
Nein, aber ich achte schon drauf. Also ich bestelle keine Soßen, die mit Wein angerichtet wurden oder gekocht wurden. Und ich esse auch keine Schnapspralinen. Das habe ich allerdings auch noch nie getan. Ich habe das nie verstanden. Das ist so ekelhaft. Aber also sagen wir mal so, ich sehe mich insofern nicht als gefährdet, als ich kein Bedürfnis mehr habe zu trinken und als mich das wirklich anwidert. Aber ich achte schon noch drauf, da nicht unvorsichtig zu werden. Also ich würde zum Beispiel auch keinen alkoholfreien Wein trinken, ne? Da habe ich einfach viel zu großen Respekt vor, weil Sucht ja auch nicht nur im Molekül sitzt, sondern auch in diesem ganzen Drumherum, in diesem ganzen Ritual. Und ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Lust, einen alkoholfreien Wein zu trinken, weil ich dieses ganze Ritual auch gar nicht mehr so toll finde.
Aber man ist.
Also sagen wir mal so, ich würde nie riskieren, was ich jetzt habe, deswegen bin ich vorsichtig, aber es ist nicht so, dass ich jetzt total voller Angst durch dieses Leben laufe, ganz im Gegenteil.
Ja, wäre ja auch schwierig, wenn man davon umgeben ist. Woher kommt denn das historisch, dass Alkohol bei uns so dazugehört und auch so komplett anders behandelt wird als etwa Kiffen oder sogar Rauchen?
Ja, es hat auch verschiedene Gründe. Ich fand eine Sache recht anschaulich, nämlich dass Bier eine Zeit lang tatsächlich gesünder war, in Anführungsstrichen, als Leitungswasser. Weil als es noch keine Kanalisation war und keine Trinkwasser gab und keine Trinkwassertalsperren und so und die Leute im Grunde ihre Exkremente in die Flüsse abgeleitet haben oder die so ins Grundwasser sickerten, war Wasser einfach total verkeimt. Und Alkohol ist ja ein Zellgift, tötet Keime. Und deswegen war Bier eine lange Zeit eben gesünder, in Anführungsstrichen. Und das sind so Dinge, die haben sich im kollektiven Gedächtnis festgesetzt. Und die werden dann heute auch nochmal so, also das lebt heute manchmal noch so wieder auf, wenn man zum Beispiel Martin Luther zitiert, wenn die Leute kein Bier haben, haben sie nichts zu trinken. Das war eigentlich vor dem Hintergrund dieser Wasserverschmutzung gemeint. Aber heute, ne, sehen wir es in einem völlig anderen Zusammenhang. Das heißt, diesen Ruf als Grundnahrungsmittel, den genießt Bier immer noch, obwohl es das schon lange nicht mehr ist. Mhm. Kein Mensch braucht mehr diese Kalorien und Trinkwasser ist mittlerweile also deutlich gesünder als Bier.
Diese Selbstverständlichkeit galt auch mal fürs Rauchen und entsprechend war der Aufschrei groß, als das in Restaurants und dann in immer mehr öffentlichen Räumen verboten wurde. Inzwischen finden wir es völlig normal, selbst zu Hause, wenn man Raucher ist, auf den Balkon zu gehen. Sehen Sie dergleichen auch für Alkohol kommen, dass da wirklich so ein Schwenk passiert?
Ich bin gespannt. Momentan sehe ich es ehrlich gesagt nicht, aber was ich momentan sehe, ist, dass die Menschen, die sich für ein alkoholfreies Leben entscheiden, dass die Anzahl dieser Menschen wächst und dass das tatsächlich auch so eine Art Trend wird, sich nicht andauernd zu berauschen und sich nicht andauernd diesen Zugang zu sich selbst zu nehmen. Und tatsächlich, ja, nicht andauernd dieses Gift da so in sich reinzukippen. Das ist etwas, das ich beobachte. Ob das so weit geht wie mit den Zigaretten, das momentan sehe ich das nicht, zumal die Alkoholindustrie tatsächlich auch noch einen sehr großen Einfluss auf die Gesetzgebung hat momentan.
Vielleicht wäre es ja auch sinnvoll, wenn man dem einen positiveren Dreh geben könnte und nicht vom Verzicht spricht, sondern auf die Rauscherlebnisse verweist, die man beim Sport oder beim Tanzen haben kann. Wie geht es Ihnen damit? Müsste man das stärker entdecken lernen, das High ohne Alkohol?
Ja, und das ist auch genau das, worum es in meiner Arbeit geht, nämlich diesen Gewinn, den man nüchtern hat, diesen riesengroßen Gewinn an Lebensqualität, dass der im Vordergrund steht. Und das Interessante ist ja auch, wenn wir aufhören zu trinken, dann haben diese natürlichen Räusche durch ein tolles Essen, durch Bewegung, durch Sex, durch tolle Gespräche zu anderen Menschen oder Musik oder was, die kommen viel stärker wieder bei uns an. Und das ist definitiv meine Stoßrichtung. Also dieser Verzicht, das war auch etwas, das ich so ganz am Anfang meiner Abstinenz anders gemacht habe, als dieser klassische Weg, dass ich halt von vornherein geguckt habe, was ist alles besser. Und Verzicht ist es für mich schon lange nicht mehr.
Die Journalistin, Podcasterin, Autorin Nathalie Stüben ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Sie lebt nach einer Phase der Alkoholabhängigkeit seit gut 5 Jahren abstinent. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten der Abhängigkeit, vom Pegeltrinker bis zu eben so einem Rauschexperten. Gibt es auch ganz unterschiedliche Arten, mit dem Trinken aufzuhören, Frau Stüben? Oder gibt es da klare Empfehlungen? Tut ein 12-Punkte-Programm bei den anonymen Alkoholikern jedem gut?
Nein, das tut nicht jedem gut. Und das ist auch etwas, wofür ich sensibilisieren möchte. Es gibt viele Wege rein in die Sucht und es gibt auch viele Wege wieder raus aus der Sucht. Und für die einen sind es die anonymen Alkoholiker und ihr 12-Schritte-Programm. Für die anderen ist es eine Reha. Für den nächsten ist es die Traumatherapie. Und für andere sind es andere Wege. Also es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Methoden und Wege aus der Sucht raus.
Warum war es Ihnen eigentlich wichtig, überhaupt mit dem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen? Also Sie hätten sich ja auch ganz privat über Ihre Rettung und Ihre Erkenntnisse freuen können.
Ja, das stimmt. Also mir haben ganz am Anfang meiner Abstinenz-Podcasts total dabei geholfen, aufzuhören. Das waren damals eben US-amerikanische Podcasts, in denen Leute von ihrer Sucht erzählt haben. Und das war für mich so bahnbrechend zu sehen, ich bin nicht allein damit, weil das Leute waren, wie ich, die da gesprochen haben. Da waren junge Frauen, die auch Karriere gemacht haben, die genau das gedacht haben, was ich gedacht habe, die genau das gefühlt haben, was ich gefühlt habe. Und da hatte ich plötzlich Menschen, mit denen ich mich identifizieren konnte und Vorbilder, bei denen ich gesehen habe, krass, das hat funktioniert, ich kann das auch. Und da ist ganz schnell in mir so der Wunsch entstanden, ich will auch so einen Podcast starten, eben auf Deutsch, ne? In Deutschland gab es sowas ja nicht. Und ja, vielleicht lag das dann daran, dass da in mir auch so die Journalistin durchkam, dass ich einfach Lust hatte, das dann auch journalistisch anspruchsvoll und unterhaltsam und so und gleichzeitig eben empathisch und gut zu gestalten, so dass man sich das auch einfach gerne anhört. Und so ist das dann gekommen. Also das war mir so ein Bedürfnis, dazu beizutragen, diese Wunden, die Alkohol in unsere Gesellschaft reißt, zu lindern oder vielleicht sogar zu heilen. Also das war, ich kann gar nicht erklären, das war einfach so ein inneres Bedürfnis, ja.
Und in den Podcasts haben Sie dann immer Gäste, die aus unterschiedlichen Richtungen mit diesem Thema was zu tun haben. Sie bieten aber auch Kurse an zur Alkoholentwöhnung. Was würden Sie sagen, was ist da so das Kernthema oder was versuchen Sie den Leuten als erstes und auf jeden Fall mitzugeben?
Als erstes und auf jeden Fall, werd erstmal nüchtern. Ganz viele machen den Fehler, dass sie sagen, okay, ich höre jetzt auf zu trinken und dann nehme ich noch ab und finde den Partner fürs Leben und dann werde ich noch befördert und das ist viel zu viel. Also das ist das Allererste, werd erstmal nüchtern. Geh den Weg Tag für Tag, Schritt für Schritt. Und ganz am Anfang kümmern wir uns auch darum. Übrigens, diese Kurse sind nicht für Menschen, die körperliche Entzugssymptome haben, ne? Die gehören eindeutig zum Arzt. Das sind aber auch die allerwenigsten. Aber mir ist wichtig, das immer wieder zu sagen. Und bei meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gucke ich dann als allererstes, okay, wie schafft man es, diese Cravings zu überstehen und wie kann man sich langsam so in Richtung Nüchternheit polen, langsam Gewohnheiten ändern, langsam anfangen, anders mit sich umzugehen und langsam eben auch zu begreifen, das, was ich hier gerade mache, ist das Beste, was mir passieren kann und das ist ein riesengroßer Gewinn. Und das, ja.
Weil Sie das gerade ansprechen mit den Entzugssymptomen, es gibt, oder ich las an Ihren Kursen auch die Kritik, dass Sie eben keine gelernte Suchthelferin sind und dass Sie zwar verdienstvollerweise Leute abholen, die man mit hergebrachten Angeboten vielleicht nicht erreicht, aber dass Sie vielleicht nicht immer abschätzen können, für wen dieser kalte Entzug, den Sie propagieren, sogar gefährlich sein könnte. Wie gehen Sie damit um?
Nee, Moment, ich propagiere keinen kalten Entzug und ich weise an sämtlichen Stellen meiner Website darauf hin, ich habe YouTube-Videos dazu veröffentlicht, dass bei körperlichen Entzugserscheinungen die Leute unbedingt zum Arzt müssen. Mir war aber einfach wichtig, diese riesengroße Masse, die das nicht hat, das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Prozentsatz, es sind nur eine Handvoll Prozent derjenigen, die abhängig sind, die körperlich abhängig sind. Und mir war wichtig, diese Millionen von Menschen, die davor sind, abzuholen. Und zwar die, die noch weit davon entfernt sind, zu einer Suchtberatungsstelle oder zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Die, bei denen es problematisch wird und bei denen es schon negativ ins Leben eingreift, die aber sich einfach noch viel zu sehr schämen oder eben auch denken, ich werde doch jetzt nicht vor meinem Hausarzt sagen, dass ich zu viel trinke oder so. Und da gibt's so, so viele von. Und das sind die, die ich abhole und bei denen ich dann im Idealfall verhindere, dass sie irgendwann so weit sind, dass der Leidensdruck so groß ist, dass sie dann in dieses klassische Suchthilfesystem müssen. Wobei ich zum Beispiel auch Leute habe, die das kombinieren, ne? Also manche machen auch mein Programm und machen noch eine Psychotherapie oder manche sind durch mein Programm nüchtern geworden und machen dann eine Traumatherapie und dann kann sie auch anschlagen, wenn man nüchtern ist. Vorher, solange man noch trinkt, können Therapien gar nicht richtig anschlagen. Oder ich habe zum Beispiel auch Menschen, die nach meinem Programm gesagt haben, okay, ich gehe jetzt in eine Klinik, es muss wohl eine Klinik sein und das durch mein Programm erkannt haben. Und genauso habe ich Leute, die meinen Podcast hören und sagen, herzlichen Dank, das war alles, was ich wissen musste. Ich trinke seit anderthalb Jahren nicht mehr. Habe ich etliche Mails in meinem Postfach. Also es ist so unterschiedlich, was die Leute brauchen. Für manche ist es der Gedanke, für andere ist es die Klinik mit Psychotherapie und noch einem Schamanen obendrauf. Ne? Und das ist total in Ordnung. Wichtig ist mir einfach nur, das da herauszusuchen, was hilft.
Diese Mails, von denen Sie gerade sprechen, danke, das war alles, was ich brauchte. Sind das so die wichtigen Erfolgserlebnisse für Sie? Oder was erleben Sie sonst in den Gesprächen, vielleicht in den Kommentaren, in den Kursen, was Sie freut und was Ihnen zeigt, dass Sie da was Sinnvolles tun?
Ja, also wenn ich die Rückmeldung bekomme, dass jemand plötzlich wieder Lust aufs Leben verspürt, dass er plötzlich wieder eine Verbindung zu seinem Partner hat oder zu seinen Kindern, dass er plötzlich Dinge angeht, Projekte angeht, die seit Jahren einfach nur irgendwo im Kopf rumschwirrten, aber eigentlich war der oder diejenige dann immer zu verkatert, um das anzugehen. Und wenn ich jetzt lese, dass Leute dann angefangen haben, Klavier zu spielen oder ihr Unternehmen gegründet haben oder mal wandern gegangen sind oder so, ich finde das, ja, da geht mir das Herz auf, wirklich. Das ist fantastisch.
Man sagt ja, die Corona-Zeit war eine gefährliche Zeit für alkoholgefährdete Menschen. Haben Sie das auch mitbekommen?
Ich kann das nicht so ganz sagen, weil ja, ich habe gemerkt, dass bei mir die Anmeldungen gestiegen sind, aber ich habe das ja auch alles erst 2019 gestartet und es ist eh von Anfang an gewachsen, ne? Deswegen ist das nicht, vielleicht wäre es auch ohne Corona so gewachsen. Was ich bemerkt habe, ist, dass viele, die schon vorher problematisch getrunken haben, Corona war so ein Beschleuniger in so eine abhängige, problematische Richtung. Was ich allerdings auch bemerkt habe, war Leute, die dann sich für die Abstinenz entschieden haben, denen ist es oft verhältnismäßig leicht gefallen, weil diese ganzen Gelegenheiten, diese Social Drinking Gelegenheiten weggefallen sind. Das heißt, es war für viele auch gut, in der Zeit abstinent zu werden, weil sie sich erstmal so neu einrichten konnten in ihrem Leben, neue Gewohnheiten etablieren konnten. Und das hat manchen geholfen, ja.
Und Sie beschäftigen sich aber sowieso Tag aus, Tag ein mit diesem Thema, das für Sie als inzwischen längst nüchterner Mensch eigentlich in die Vergangenheit gehört und auch gehören soll. Wollen Sie sich manchmal auch los sein?
Nee, gerade nicht. Also gerade finde ich es noch sehr spannend. Ich finde es auch journalistisch betrachtet spannend, weil man sich über das Thema Alkohol so viel erschließen kann. Psychologie, Wirtschaft, Politik, Medizin, da steckt, also dadurch, dass es eben so weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft, wird es nicht uninteressant. Und auch was die Forschung angeht, kann man noch sehr, sehr viel machen. Und das habe ich auch vor.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg weiterhin mit Ihrer Arbeit und danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.
SWR 2 Tandem mit Nathalie Stüben. Die Redaktion hatte Martina Kögel und in der Technik saß Othiard Hasel. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.